Der Einwand, den Rohrer erhob, war natürlich auch Johann Philipp Franz in den Sinn gekommen. Neumann, sagte der Fürstbischof deshalb, ich schicke ihn auf eine Bildungsreise. Eine Bildungsreise? Der Fürstbischof leerte sein Glas und stieß auf. Er weiß sehr genau, Neumann, wie sehr ich seine Fertigkeiten schätze. Aber er weiß auch, dass andere daran Zweifel hegen. Das Wort andere betonte er ironisch. Euer Onkel womöglich? Der Fürstbischof nickte und schnalzte abschätzig mit der Zunge. Nicht, dass mich das in irgendeiner Weise stören würde, überhaupt nicht. Aber Neumann, klar ist auch nicht wahr, dass wir hier unter Beobachtung stehen. Versteht er, was ich meine? Neumann verstand weit besser, als es Johann Philipp Franz lieb gewesen wäre. Der Fürst war vor seinem Onkel Lothar Franz eingeknickt, ganz einfach. Das war nicht verwunderlich, es war nur eine Frage der Zeit. Dem Druck dieses mächtigen Mannes hatte ein Johann Philipp Franz vor allem seinen Trotz entgegenzusetzen, und das war auf die Dauer zu wenig. Lothar Franz war gegenwärtig einer der mächtigsten Politiker, er saß an den Schalthebeln des Reiches. Johann Philipp Franz hingegen war kein mächtigster Politiker, sondern hauptsächlich deshalb in seinem Amt, weil er ein Schönborn war, nicht dank profunder Leistungen. Es sei denn, man rechnete Steuererhöhungen zum Zwecke privater Verewigung zu den profunden Leistungen. Das Einknicken des Fürstbischofs vor seinem Onkel empfand Neumann deshalb ein wenig als Gerechtigkeit. Aber natürlich gab der Fürst den Druck nach unten weiter, wohin auch sonst. »Ich verstehe, Euer Gnaden«, sagte Neumann mit einer Verneigung. »Also, eine Bildungsreise, nicht wahr? Wohin könnte die wohl führen, na, Neumann?« »Nach Frankreich, nehme ich an, Euer Gnaden.« Der Fürst nickte mit seinem ganzen Oberkörper und goss sich sein Glas wieder voll. »Richtig«, er goss das Glas in seinen Mund. »Also, Neumann, mach er sich auf den Weg. Alle ob, nicht wahr? Haha, überleg er sich eine sinnvolle Route. Mannheim vielleicht, Versailles, Paris, was weiß ich. Alle ob!« Der Fürst winkte ihn weg. Aber Neumann ließ sich nicht wegwinken, nicht einmal von einem angetrunkenen Fürsten. In aller Seelenruhe verneigte er sich. »Mit Vergnügen, Euer Gnaden.« Damit hatte Neumann nicht gelogen. Tatsächlich war die Aussicht auf diese Reise für ihn das reinste Vergnügen, auch wenn sie gezwungenermaßen erfolgte. Neumann hatte schon zur Zeit des Türkenkrieges anno 1717 eine Art kleine Bildungsreise unternommen. Er war nach der erfolgreichen Belagerung Belgrads nicht sofort nach Würzburg zurückgekehrt, sondern hatte in Wien und Norditalien die Architektur studiert. In Wien hatte er das wunderschöne Belvedere des Prinz Eugen von Savoyen gesehen, erbaut von Johann Lukas von Hildebrand, der für Lothar Franz auch am Schloss Weißenstein mitgewirkt hatte. Und in Norditalien hatte er die fantastische Kirchenbaukunst Guarino Guarinis kennengelernt. Jetzt also Frankreich. Die Reise führte zunächst nach Mannheim, wo man gerade mit dem Bau des neuen Schlosses begonnen hatte. Neumann besah sich die Pläne und machte einige sinnreiche Bemerkungen zu den Größenverhältnissen, die aber keiner hören wollte. Neumann dachte sich, Mannheim. Weiter ging es nach Bruchsal. Dort hatte Damian Hugo von Schönborn, ein Bruder von Johann Philipp Franz, ein neues Schloss in Planung. Das war allerdings entschieden zu viel gesagt, denn es gab keinerlei gültigen Entwurf, nur jede Menge Wünsche des von sich selbst sehr überzeugten Damian Hugo. Neumann dachte sich, Bruchsal. Schließlich kam Neumann in Paris an. Er hatte ein Empfehlungsschreiben von Damian Hugo von Schönborn, das ihm beim Premier Architekt des französischen Königs Monsieur Robert de Cotte Zutritt verschaffte. Ihm legte Neumann die Pläne der Würzburger Residenz zur Begutachtung vor. Dieser erste Architekt des Königs war sich jedoch seiner Stellung in ziemlich starkem Maße bewusst. »Mais c'est inacceptable«, meinte er mit süffisant gespitzten Lippen, als er die Entwürfe sah, nahm seinen Stift und zeichnete darin herum. Am Ende war alles corrigé, das heißt überkritzelt, sogar das, was in Würzburg bereits im Bau befindlich war. Neumann verneigte sich, sagte »Merci, Monsieur« und dachte sich »Paris«. Abends saß er dann in einem Pariser Lokal, trank recht feinen Vin de la Provence, besah sich die entstellten Entwürfe und schüttelte den Kopf über so viel französische Arroganz. Dieser ganze de Cotte, der war inakzeptabel. Obendrein langweilig. Nein, von dem, was ihm der Franzose da in die Entwürfe gekritzelt hatte, würde er nichts verwenden. Wobei, Moment. Plötzlich blieb sein Auge an etwas hängen. Am Treppenhaus. De Kott hatte im Unterschied zu Neumann mit energischen Strichen ein asymmetrisches Treppenhaus in den Entwurf gezeichnet. Neumann selbst hatte ein vollkommen spiegelbildliches Doppeltreppenhaus geplant, mit Aufgängen rechts und links der Einfahrt des Vestibüls, und auch die Mainzer Entwürfe waren davon nicht abgewichen. »Pas du tout«, hatte de Kott ausgerufen. »Non, non, non, pas symétrique, Monsieur Neumann. Je vous en prie, inacceptable.« Neumann schaute in die rauchgeschwängerte Luft des Lokals und zog an seiner Pfeife, die er aus dem Türkenkrieg mitgebracht hatte. Für Augenblicke verschwanden die Stimmen, das Lachen, die Musik. Neumann starrte vor sich hin. Er zupfte sich am Ohrläppchen. Das Treppenhaus. Zum Glück gab es noch einen anderen königlichen Architekten in Paris, Germain Boffrand. »Monsieur Neumann, c'est un grand plaisir, soyez le bienvenu à Paris.« Boffrand begrüßte Neumann wie einen Bruder im Geiste. Vom ersten Moment an fühlte sich Neumann wohl. Boffrand bot ihm Platz und Wein an, sie tranken, rauchten und plauderten über dies und das, soweit Neumann das auf Französisch konnte. Dann kamen sie auf die Entwürfe zu sprechen. Boffrand zeigte sich interessiert, ein Mann, der zuhören konnte, der lächeln konnte, der Zeit hatte und keine Korrekturstifte zückte. Neumann fragte ihn nach dem Treppenhaus. Boffrand wiegte den Kopf. »Le Treppenhaus, la cage d'escalier. Eh bien, Monsieur Neumann, je crois qu'il faudrait la construire asymétrique. À gauche du vestibule, je proposerai. Comme ça. Vous voyez, Monsieur?« Mit dem Finger zeichnete Boffrand ein einziges, weit ausgreifendes Treppenhaus auf der linken Seite des Vestibüls über den Entwurf. Neumann nickte. »Verstehe. Ich meine, je comprends. Vielleicht war das ja einfach die französische Mode, solche Treppenhäuser zu entwerfen. Schließlich hatten beide Franzosen ja auch exakt denselben Vorschlag gemacht. Doch selbst wenn es eine Modeerscheinung war, der Gedanke packte Neumann. In seinem Kopf formte sich die Gestalt eines mächtigen Raumes, der sich wie ein zweiter Himmel über ihm wölbte, enorm, weit, hoch und licht. Und eine dreiläufige Treppe führte hinauf in dieses Weite und Hohe, das sich vollkommen frei anfühlte. In diesem Raum in seinem Kopf empfand Neumann eine große Stille. Er stand, staunte und atmete tief ein und aus. Nach etlichen Gläsern ausgezeichneten Weines und mehreren Pfeifen verließ Neumann gut gelaunt das gastliche Haus Boffrands, nicht ohne ihn nach Würzburg einzuladen, und dachte sich, Paris, immerhin. Bei Neumanns Rückkehr nach Würzburg zeigte sich Johann Philipp Franz höchst zufrieden, obwohl Neumann inhaltlich so gut wie nichts mitgebracht hatte. Aber er war mit den großen Franzosen am Tisch gesessen und das genügte dem Fürstbischof als Ausweis für Neumanns Erfahrung, auf die er sich fortan gegenüber seinem Onkel berufen könnte. Doch, etwas hatte Neumann mitgebracht. Die Sache mit dem Treppenhaus. »Ein asymmetrisches Treppenhaus?« fragte der Fürstbischof mit vollem Mund. Neumann nickte. »Ja, Euer Gnaden, ich denke darüber nach.« »Stört das nicht die Harmonie?« »Ich bin nicht sicher. Vielleicht wirkt Asymmetrie sogar natürlicher und lebendiger.« Der Fürstbischof stieß auf und tippte mit dem Finger auf den Entwurf. »Also jedenfalls die Größe gefällt mir.« »Natürlich«, dachte Neumann, »gefällt dem Fürsten die Größe, weil sie für ihn so viel bedeutet wie Prahlerei und Protz.« Dass für Neumann die Größe etwas anderes meinte, das würde der Fürst wohl nie begreifen, und deshalb war es auch müßig, es ihm erklären zu wollen. Ab Dezember desselben Jahres saß Neumann in der neu gegründeten hochfürstlich-würzburgischen Stadtbaukommission, die das bürgerliche Bauwesen überwachte, und seine Laufbahn bekam Schwung. Allerdings sollte ihn dieser Schwung nur bis in den August des folgenden Jahres tragen.